Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Warner am Mikrofon herzlich willkommen. Giga soll es bald auch schon in Kaiserslautern geben. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat heute vor Ort zusammen mit dem Opel-Chef die Pläne für eine Batteriefabrik vorgestellt mit der Tesla-Konkurrenz im Nacken. Dazu gleich mehr aus Kaiserslautern. Außerdem im Programm 15 Jahre Google Maps.
From getting you around the corner to helping you discover the world, there's more to explore with Google Maps.
Mit Google Maps die Welt erobern. Wir würdigen den Siegeszug des Online-Kartendienstes und fragen aber auch nach dem Preis, den Verbraucher zu zahlen haben, nämlich in Form von Daten. Und zum Schluss der Sendung haben wir dann auch noch einen Realitätscheck.
Wenn wir uns gegenseitig die Karrieren zerstören können, können wir uns damit dazu bringen, loyal zu sein.
Niemand ist loyal.
Was halten Banker eigentlich von der Serie Bad Banks, die gerade auf Arte und im ZDF angelaufen ist in der zweiten Staffel und in der sie gar nicht gut wegkommen? Zunächst aber in die nüchterne Welt der Statistiker, die heute dunkle Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen ließen. Daten zum Außenhandel, aber vor allem zur Industrie, die im vergangenen Quartal doch überraschend große Probleme hatte, was möglicherweise dazu führen wird, dass das Wachstumstempo für das Gesamtjahr 2019 doch noch einmal nach unten korrigiert werden muss. Mischa Erhardt fasst die Lage zusammen.
Vor allem die Produktion in der Industrie ist heftig eingebrochen zum Jahresende. Mit einem Minus von 3,5% gegenüber dem Vormonat November ist das der stärkste Rückgang seit 2009, als die Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise die Konjunktur abstürzen ließen.
Das war ein dramatischer Monat, der Dezember. Das war eigentlich ein dramatisches Jahr für die ganze deutsche Industrie. Wir haben gesehen, wie die Auftragseingänge sind über das ganze Jahr geschrumpft. Die Industrieproduktion, nachdem es im November ein bisschen hochging, auch wieder runter. Also es ist wirklich unheimlich schwer, da auch nur einen leichten Sonnenstrahl in diesen Zahlen sehen zu können.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. Allerdings gab es zuletzt auch Anzeichen der Besserung. So haben sich beispielsweise Stimmungsindikatoren wieder etwas aufgehellt, nachdem die deutsche Wirtschaft im vergangenen Herbst nur knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt war. Zudem glauben Volkswirte wie Edgar Walk von der Privatbank Metzler, dass in den überraschend schwachen Dezember auch einige Besonderheiten eingeflossen sind.
Ich denke, es gibt zwei technische Faktoren. Zum einen werden die Daten noch oft revidiert und ich würde vermuten, dass wir noch Aufwärtsrevision sehen bei den Produktionsdaten. Und zum anderen lag Weihnachten ziemlich ungünstig für die Produktion dieses Jahr, nämlich in der Mitte der Woche. Und dann hat man allein durch diesen Effekt schon eine geringere Produktion. Das wird sich dann im Januar wieder ausgleichen. Ich denke, die Produktionszahlen überzeichnen die Schwäche in der Industrie. Also per saldo schwache Industrieproduktion, ja, aber keine Katastrophe.
Das ist zumindest die Hoffnung. Doch diese Woche wurde bekannt, dass auch die Auftragseingänge in der deutschen Industrie zum Jahresende stark zurückgegangen sind. Dafür ist vor allem die gesunkene Nachfrage aus dem Ausland verantwortlich gewesen. Es ist ein mittlerweile schwer vorhersagbares Auf und Ab.
Richtig ist, dass bei den allerletzten Zahlen, also in den letzten ein, zwei Monaten, sich wieder andeutet, dass eher die Auslandsnachfrage wieder schwächer wird. Wir hatten so eine Abfolge. Erst war es die Auslandsnachfrage, eindeutig schwächer wurde. Die hatte sich zwischendurch mal stabilisiert. Dann schwächelte eher die Inlandsnachfrage, wahrscheinlich als Reaktion auf diese schwächere Auslandsnachfrage. Nun ist es wieder andersrum, dass eher das Minus aus dem Ausland kommt und das Inland zuletzt wieder etwas besser war.
Sagt Volkswirt Ralf Solveen von der Commerzbank. Die schwache Nachfrage aus dem Ausland haben auch die deutschen Exporteure zu spüren bekommen. Zwar stiegen die Ausfuhren 2019 auf einen neuen Rekordwert. Im Dezember haben sie im Vergleich zum Vormonat aber quasi stagniert. Insgesamt wecken die schwachen Wirtschaftsdaten im Dezember die Befürchtung, es könnte im vierten Quartal des vergangenen Jahres wieder einen wirtschaftlichen Rückgang gegeben haben. Zum Jahresbeginn sind die Aussichten zunächst nicht wesentlich besser, denn die chinesische Wirtschaft steht derzeit wegen der Folgen des Coronavirus quasi still. So rechnet beispielsweise auch der Bundesverband der deutschen Industrie mit Auswirkungen auf das chinesische Wachstum. Das würde auch deutsche Unternehmen treffen, weil China einer der wichtigsten Exportmärkte für sie ist. Deswegen kommt langsam auch wieder das Wort Rezession in den Blick, die per Definition gegeben ist, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Carsten Jeski.
ist so ein bisschen auch eine reine Wortwahl. Ich denke, Fakt ist einfach, dass die deutsche Konjunktur seit anderthalb Jahren stagniert. Und ob es dann irgendwie minus 0,1% Wachstum ist oder plus 0,1% Wachstum, ist egal. Wir werden nicht so eine starke Rezession haben wie 2008, 2009. Aber wir sitzen mittendrin in einer ordentlichen, langdauernden Stagnation.
Sagt der ING-Volkswirt im Beitrag von Mischa Erhardt. Mitschuld an der derzeitigen Stagnation, an der Wirtschaftsflaute hat vor allem auch die Autoindustrie, die mitten in einer Umbauphase steckt. Der Umstieg auf die Elektromobilität ist ein Kraftakt und einige Autobauer, wie Volkswagen zum Beispiel, sind entschlossen, diesen weitestgehend aus eigenen Mitteln zu stemmen. VW plant eine Batteriezellenfabrik in Salzgitter, die auch die Töchter Porsche und Audi mit Batteriezellen versorgen soll, ab 2024 und die nun noch einmal aufgestockt wird, das teilte VW heute mit, um die Hälfte der Leistung auf 24 Gigawattstunden pro Jahr. Und auch Opel baut ein Werk in der Pfalz mit Unterstützung des Bundes. Und so kam es, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute in Kaiserslautern von einer industriepolitischen Entscheidung ersten Ranges sprach. Über den Traum vom Comeback der Batterieproduktion in Europa und was dieser für Kaiserslautern bedeutet, Jochen Voss.
Die Sonne strahlt heute über dem Opel-Werk in Kaiserslautern und auch die Vertreter aus Politik und des Opel-Konzerns kommen aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Denn es gibt endlich mal gute Nachrichten für das Kaiserslauterer Opel-Werk. Opel-Chef Michael Loscheller.
Hier in Kaiserslautern entsteht ein echtes Jahrhundertprojekt. In den vergangenen Tagen wurde häufig der Begriff Gigafactory genannt. Und ich denke, das ist in keinster Weise übertrieben. Denn unser Projekt hat große, große Dimensionen.
2 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren in die Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern investiert werden. Schon Ende 2024 soll sie in Betrieb gehen. Rund 2000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.
Warum haben wir uns für Kaiserslautern entschieden? Nun, der Standort hat für diese Milliardeninvestition viele sehr gute Argumente in die Waagschale geworfen. Geeignete Flächen, zentrale Lage, einen hohen Anteil an erneuerbaren Energie sowie hervorragend ausgebildete Fachkräfte.
Opel will am Standort in Kaiserslautern, so wie bisher, weiter Dieselmotoren und Komponenten produzieren. Die Batteriefabrik kommt dazu. Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Es ist schön, dass wir hier in Kaiserslautern, wo wir immer auch mit Hochs und Tiefs zu tun haben, solange es Opel gibt, ich erinnere mich daran, wirklich heute wieder eine Sternstunde haben, weil klar ist, es geht weiter mit dem Verbrennungsmotor. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es auch dort große Entwicklungen und gleichzeitig entsteht parallel eben auch Zukunftstechnologie.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier betont, dass Deutschland auch künftig ein wichtiger Standort für die Automobilindustrie sein soll. Dazu müsste man aber neue Formen der Mobilität voranbringen, so wie nun mit der Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern. Die Bundesregierung wird die Fabrik deshalb auch unterstützen mit einem dreistelligen Millionenbetrag.
Wir legen allerdings auch Wert darauf, dass dann endgültig geklärt ist, dass diese Investition hier an diesem Standort verbleibt, dass Arbeitsplätze gesichert werden, weil wir möchten, dass hier eine nachhaltig neue Wertschöpfung entsteht.
Wie viel Geld der Bund konkret gibt, wollte Altmaier heute noch nicht verraten.
Aus Kaiserslautern berichtete Jochen Voss. 2011 war es aufgeflogen, das sogenannte Lkw-Kartell. Die Hersteller Daimler, MAN, Volvo, Renault und andere hatten sich jahrelang untereinander abgesprochen, auch über Preise. 4 Hersteller erhielten von der EU-Kommission dann 5 Jahre später Milliardenstrafen. Die VW-Tochter MAN blieb als Kronzeuge verschont. Doch damit nicht genug der juristischen Aufarbeitung, denn auch die Geschädigten klagten, darunter rund 3000 Speditionen und Transportunternehmen, die sich zusammengetan und ihre Forderungen an die Inkassofirma Financial Right abgetreten hatten. Diese bislang größte Klage gegen das Lkw-Kartell hat das Landgericht München heute abgewiesen. Warum, erklärt Gabriel Wirth.
Die Entscheidung kommt nicht ganz überraschend. Bereits zum Auftakt des Verfahrens hatte das zuständige Landgericht in München Bedenken am Geschäftsmodell des Rechtsdienstleisters Financial Right Claims geäußert. Dieser hatte sich die Schadenersatzansprüche von tausenden Spediteuren abtreten lassen. Im Erfolgsfall hätte Financial Right eine hohe Provision erhalten. In diesem Verfahren fordern die Kläger rund 870 Millionen Euro von den führenden europäischen Lkw-Herstellern. Sie sind der Ansicht, dass sie aufgrund des Kartells zu hohe Preise für ihre Lastwagen bezahlt haben. Doch die Sammelklage wurde nun abgewiesen. Der Pressesprecher des Landgerichts München, Benjamin Kuttenkeuler, begründet die Entscheidung.
Das Landgericht hat heute hier entschieden, dass die Klägerin nicht aktiv legitimiert ist, weil die Abtretung der einzelnen Forderungen, etwa 3000 an der Zahl, nicht wirksam war, sondern von Anfang an nichtig war, wegen Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Das hat sie auf mehrere Gründe gestützt. Zum einen liegt eine Interessenkollision vor, zum anderen hat die Klägerin außergerichtlich nach Ansicht des Landgerichts nicht hinreichend eine Inkassotätigkeit entfaltet, sondern lediglich den Eindruck erweckt, auf ein gerichtliches Verfahren abzuzielen.
Für die betroffenen Lkw-Hersteller MAN, Daimler und andere ist die heutige Entscheidung allerdings nur ein Teilerfolg. Denn das Gericht machte auch deutlich, dass sich die Klageabweisung nur auf dieses Verfahren bezieht. Zudem hat der Jurist Jan Eike Andresen vom Rechtsdienstleister Financial Right kurz nach der Bekanntgabe der Gerichtsentscheidung bereits angekündigt, weitere rechtliche Schritte überprüfen zu wollen.
Nun, das Gericht hat nochmal betont, dass nicht die Bündelung von Ansprüchen problematisch ist. Ganz im Gegenteil, das wird auch durch das Gericht anerkannt. Das Gericht stellt sich eine andere Form der Bündelung vor und das können wir jederzeit machen. Wir haben jetzt die verschiedensten Optionen. Alle sind grundsätzlich erfolgsversprechend. Von daher haben wir jetzt grundsätzlich kein Problem, sondern wir müssen einfach unsere Optionen nochmal neu abwägen und werden dann die entsprechenden Schritte ergreifen.
Zudem laufen wegen des Lkw-Kartells noch zahlreiche andere Verfahren. Zu den Klägern gehört auch die Deutsche Bahn, die zusammen mit der Bundeswehr und anderen Unternehmen 500 Millionen Euro Schadenersatz haben will. Für die führenden europäischen Lkw-Hersteller ist das Ganze also noch lange nicht ausgestanden.
Soweit Gabriel Wirth. Und dieses Schadenersatzverfahren geht in der Tat in die nächste Instanz. Financial Right kündigte an, in Berufung zu gehen. Und wir schauen in die USA. Die Arbeitslosenquote ist die niedrigste seit mehr als einem halben Jahrhundert. Das betonte US-Präsident Trump erneut in seiner Rede zur Lage der Nation in dieser Woche, womit er zweifelsohne Recht hat. Der Aufschwung am Arbeitsmarkt ist in der Tat beeindruckend, auch wenn dieser bereits vor mehr als 10 Jahren begonnen hat unter US-Präsident Obama. Auch der Start ins neue Jahr ist gelungen, zumindest wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, die heute in Washington vorgestellt wurden. Was jedoch nicht bedeutet, dass die amerikanischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von der entspannten Lage auf dem Arbeitsmarkt gleichermaßen profitieren über höhere Löhne. Thorsten Teichmann berichtet.
Von außen betrachtet spricht alles für einen weiteren Aufschwung der US-Wirtschaft. 225.000 neue Jobs sind im Januar entstanden. Die Arbeitslosenquote liegt fast unverändert bei 3,6%. Und noch eine Zahl: In den vergangenen 12 Monaten haben sich gut 600.000 Amerikaner weniger arbeitslos gemeldet. Auf der anderen Seite hat das produzierende Gewerbe im Januar wieder Stellen gestrichen. Vor allem in der Automobilindustrie fallen Jobs weg. 24.000 Arbeitsplätze weniger innerhalb eines Jahres. Dabei hatte US-Präsident Trump in dieser Woche 100.000 neue Jobs in diesem Bereich versprochen. Doch auf welcher Basis? Denn Arbeit entsteht in anderen Zweigen der Wirtschaft. In der Altenpflege und bei der Sozialhilfe sind im vergangenen Monat fast 50.000 neue Jobs dazugekommen. Gastronomie und Entertainment haben 36.000 neue Arbeitsstellen geschaffen. In der Bauwirtschaft werden vor allem Maler, Klempner und Elektriker eingestellt. Und von der ungebrochenen Konsumlaune der Amerikaner profitieren Transportfahrer und Kuriere. Die historisch niedrige Arbeitslosenquote habe bisher nicht zu einem schnelleren Anstieg der Löhne geführt, schreibt das Wall Street Journal. Laut Statistik liegen Löhne und Gehälter im Schnitt 3,1% höher als noch vor einem Jahr.
Aus Washington berichtete Thorsten Teichmann. Die Zeiten, als der Beifahrer oder die Beifahrerin im Auto mit der Karte auf dem Schoß den Weg wies, die sind längst vorbei. Straße unbekannt? Kein Problem. Mit Online-Kartendiensten und der GPS-Positionsermittlung in Echtzeit kann man sich heutzutage kaum noch verirren. Mehr als 1 Milliarde Menschen nutzen Google Maps pro Monat. Als vor 15 Jahren der Google-Kartendienst online ging, war sicherlich noch nicht absehbar, wie mächtig und allgegenwärtig Google Maps einmal werden würde. Das Geschäftsmodell ist also aufgegangen. Doch Datenschützer sehen wenig Grund zum Feiern, wie Markus Schuler aus dem Silicon Valley berichtet.
Der Kartendienst des Suchmaschinenkonzerns ist heute, 15 Jahre später, ein gigantisches Adressbuch. Möglich gemacht hat das die Ära der Smartphones. Dank GPS-Satellitendaten braucht sich heute kaum einer mehr zu verirren. Staus werden in Echtzeit angezeigt, inklusive dynamischer Umleitung. Und das alles vermeintlich kostenlos. Kein Wunder also, dass Google seinem Kartendienst pünktlich zum Geburtstag ein neues Design schenkt und sich selbst feiert.
From getting you around the corner to helping you discover the world, there's more to explore with Google Maps.
Mit Google Maps und der Schwester-App Waze macht Google aber vor allem eines: Es sammelt ortsbezogene Daten seiner Nutzer, sagt Alan Butler von der Datenschutzorganisation EPIC in Washington, D.C.
Those apps are focused on location, so they're definitely collecting location data.
Wie kein anderes Unternehmen auf der Welt hat Google seinen Kartendienst perfektioniert. Die App weiß, in welchem Stockwerk eines Hochhauses man sich gerade befindet, ob man zu Fuß, im Auto oder per Fahrrad unterwegs ist. Sie weiß, wann, wo und welchen Arzt wir besuchen, wie lange wir in der Praxis sind und nach welchen Krankheitssymptomen wir vor dem Arztbesuch in der Suchmaschine gesucht haben. Das macht Google vermutlich zum größten Datenspion der Welt. Die App hat vermutlich auch auf andere Daten im Mobiltelefon Zugriff, je nachdem, wie wir es konfiguriert haben. Eventuell ist dem Benutzer das gar nicht bewusst, an welche anderen Daten der Dienst noch rankommt. Google tut alles, um seinen Dienst so attraktiv wie möglich zu halten. Rund 16 Millionen Kilometer sind die Autos des Unternehmens mit Monsterkameras auf dem Dach bislang auf der Welt unterwegs gewesen, um Straßen und Häuser zu fotografieren. Das entspricht rund 400 Umrundungen der Erde. Mit den Street View-Bildern pimpt das Unternehmen seinen Dienst auf. Nutzer liefern mit ihren Bewertungen von Hotels, Restaurants und Geschäften Freihaus zusätzliche Daten.
Google Maps has all we
Als Google vor 15 Jahren startete, war die Welt für den Mobiltelefonhersteller Nokia noch in Ordnung und auch der niederländische Navi-Gerätehersteller TomTom konnte noch für mehrere hundert Euro seine Navi-Geräte fürs Auto verkaufen. Doch dann kam das iPhone und der Markt war quasi über Nacht tot. Das war der Aufstieg der Google Maps, bis vor einigen Jahren sogar auf dem iPhone von Konkurrent Apple vorinstalliert. Datenschützer Alan Butler von EPIC sagt, das Problem ist, dass Google nicht offenlegt, was es mit den Daten aus seiner Kartenanwendung anstellt. Google sammelt und speichert möglicherweise die Daten. Es könnte sie auch offenlegen oder verkaufen. Es weiß zum Beispiel, wenn wir in der Suchmaschine nach einer Abtreibungsklinik gesucht haben. Auch wenn man diese dann nicht besucht, verrät die Tatsache, dass man danach gesucht hat, etwas über einen. Noch immer herrsche in den USA wilder Westen, sagt Butler und meint damit die deutlich laxeren US-Datenschutzgesetze. Wir brauchen klare Regeln, welche Arten von Daten Unternehmen unter welchen Umständen erfassen können und welche Einschränkungen es gibt. Der Nutzer benötigt das Recht, seine Daten selbst kontrollieren zu können. Er muss wissen, was über ihn gesammelt wird und wie er diese Daten wieder entfernen kann.
They don't want to be collected.
Mittlerweile gibt es aber in Sachen Kartendienste eine spannende Gegenbewegung, die OpenStreetMap. OSM. Das sind Karten, die tausende Freiwillige selbst erstellen, ganz ähnlich wie Wikipedia. Sie sind in Stadtgebieten nicht nur genauer als Google, sie tracken vor allem nicht seinen Nutzer.
Morgen wird Google Maps 15, Markus Schuler berichtete. Mit einer Banklehre kann man nichts falsch machen, hieß es früher mal. Spätestens nach der Finanzkrise werden Banker eher skeptisch beäugt als gierig, intrigant, gnadenlos. Mit diesem Image der Banker spielt auch die ZDF-Serie Bad Banks, die gerade in ihrer zweiten Staffel angelaufen ist. Aber auch mit dem neuen Zeitalter in der Bankenwelt, mit Fintechs im Inkubator und mit faulen Wertpapieren. Wie realistisch ist diese Darstellung der Finanzwelt eigentlich? Bianca von der Au hat sich in der Frankfurter Fachwelt umgehört.
Ich habe jetzt kapiert, wie weit Sie gehen. Sie haben gesehen, wie weit ich gehe.
Was forderst du?
Wenn wir uns gegenseitig die Karrieren zerstören können, können wir uns damit dazu bringen, loyal zu sein.
Niemand ist loyal.
Schöne neue Bankenwelt. So ähnlich ist auch die erste Serie der zweiten Staffel der ZDF-Erfolgsproduktion Bad Banks überschrieben. Und es geht munter weiter im Intrigantenstadel vor der Kulisse der Frankfurter Bankentürme.
Sie haben mich mal gefragt, warum ich Karriere machen will. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber ich brauche es.
Nur wird es noch skrupelloser, machtbesessener und krimineller als schon in der ersten Staffel. Schon die war dem Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank zu viel des Klischees vom gierigen Banker. Und so hat Robert Halver die zweite Staffel gar nicht erst angeschaut.
Da gibt es eine gewisse Einseitigkeit. Es bringt uns überhaupt nichts, jetzt nur auf die Banken einzuschlagen. Trotz aller Kritik, ich sage es nochmal, ich bin Banker, ich kritisiere das auch, was gelaufen ist. Aber zum Tanzen braucht man immer zwei.
Damit meint der Finanzmarktexperte neben den Banken, die in der Vergangenheit mehr als über die Stränge geschlagen haben, auch Politiker, die dies durch lockere Gesetze möglich machten. Doch sind diese Zeiten ja nun angeblich vorbei. Auch für die fiktive Bank Deutsche Global Invest in der Serie Bad Banks. Und so muss sie sich in der zweiten Staffel neue Spielwiesen zum Geldverdienen suchen.
Der immer noch anhaltende Ideenreichtum der Fintech-Branche soll der Deutschen Global Invest in einem neu eröffneten Inkubator in Berlin zu einer neuen, glanzvolleren Zukunft verhelfen.
Während die erste Staffel vom Investmentbanking in Frankfurt erzählte, steht in den neuen Folgen die Start-up-Szene in Berlin im Mittelpunkt. Sogenannte Fintechs. Sie verbinden das klassische Geschäft der Banker mit neuester Technologie. Zumindest in diesem Punkt ein realistischer Einblick in die Finanzwelt, bestätigt Felix Herrmann. Er ist Anlagestratege bei BlackRock, der größten Fondsgesellschaft der Welt.
Naja, weil wir ganz offensichtlich sehen, dass das alte Bankgeschäft, so wie wir es kennen, und der Gang in die Bankfiliale einfach nicht mehr das ist, wie Menschen heute ihr Geld anlegen. Und um eben auf diesen Megatrend, möchte ich fast sagen, zu reagieren, müssen natürlich dann eben auch die Banken reagieren.
Auch im wirklichen Leben ist die Bankenwelt also im Umbruch. Die bereits genannten Fintechs, Bankgeschäfte via App und Smartphone sowie der Trend zu nachhaltigen Anlagestrategien. Das wird alles in Bad Banks 2 angedeutet und ist schon längst keine Science-Fiction mehr. Doch da hört es für den BlackRock-Strategen Herrmann auch schon auf mit dem Wirklichkeitsgehalt der Serie. Er hat nach der zweiten Folge der zweiten Staffel aufgegeben.
Ich habe tatsächlich, das gebe ich zu, an dem Punkt abgeschaltet, wo die Hauptdarstellerin, ich glaube, es war die Hauptdarstellerin, angefangen hat zu koksen. Bis dahin hat mir die Serie mittelgut gefallen, aber an dem Punkt hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist auch das letzte Klischee über die Finanzbranche bedient worden und dann war es mir dann doch etwas zu viel.
BlackRock-Mann Herrmann versichert zudem, so intrigant wie in der Serie gehe es bei ihm in der Firma nicht zu.
Es gibt keine Loyalität. Nicht zu deinen Mitarbeitern, nicht zu deiner Bank.
Natürlich.
This is the future of banking.
Soweit Bianca von der Au und damit schalten wir den echten Frankfurter Börsensaal zu Viktor Goitka. Herr Goitka, Sie haben heute auch eine Bankengeschichte, die ganz gut in die Serie passen würde, oder?
Ja, also im Beitrag streiten natürlich alle ab, dass es in der Bankenwelt wild zugeht, aber hinter der Fassade der akkuraten Sakkos sitzt zumindest bei der Schweizer Credit Suisse auch eine filmreife Besetzung. Die Bank war ja in die Schlagzeilen geraten, weil sie eben einräumen musste. Ja, wir haben den Starbanker Iqbal Khan beschattet, offenbar auch, weil der zum Beispiel neben dem Bankchef Tidiane Thiam gewohnt hat und es dann Streit um einen Apfelbaum gab. Dann gab es angeblich eine Verfolgungsjagd durch Zürich. Ende der Geschichte ist, dass jetzt der Bankchef Tidiane Thiam zurückgetreten ist. Jetzt ist klar, er ist weg. Jetzt folgt ihm der bisherige Leiter des Schweiz-Geschäfts der Credit Suisse, Thomas Gottstein. Das kommt alles doch relativ nah ran an das Postengeschacher aus, auch aus der Serie.
Ja, und da kommen wir doch mal schnell wieder zurück ins brave Deutschland. Die Konjunkturzahlen, die waren ja heute eher ernüchternd. Macht sich das auch beim DAX heute bemerkbar?
Ja, das macht sich deutlich bemerkbar. Der DAX heute 0,4% im Minus bei aktuell 13.521 Punkten. Viele Ökonomen hatten ja in den vergangenen Wochen eher an eine Erholung geglaubt oder zumindest, dass man in Sachen Konjunktur so ein bisschen die Talsohle erreicht hat. Jetzt mischen sich wieder diese schlechteren Zahlen ins Bild und diese Melange, die gefällt den Anlegern überhaupt nicht.
Besonders die Autohersteller hat es heute getroffen.
Ja, BMW, Daimler, Volkswagen, heute klare Schlusslichter im DAX, alle mit Verlusten so zwischen 2-3%. Das liegt an einem Stimmungsumschwung, den wir heute an den Märkten gesehen haben. Mitte der Woche gab es ja recht viel Optimismus an den Börsen in Sachen Coronavirus. Da haben auch viele hier am Parkett gesagt, diese Geschichte ist abgehakt. Heute sieht man das etwas anders. Man sieht wieder stärker die Risiken und dann wird eben an der Börse traditionell alles verkauft, was riskant wirkt, was stark an der Konjunktur hängt.
Wie sieht es denn am Rentenmarkt aus?
Am Rentenmarkt sehen wir das auch. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatspapiere sinkt auf minus 0,39%.
Und wie hält sich der Euro?
Der Euro nach den schlechten Konjunkturdaten schwächer bei einem Dollar 0,0964 und die Feinunze Gold bei 1567,94 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt an Viktor Goitka. Make buildings great again, wie Trump US-Regierungsbauten vereinheitlichen will. Das ist gleich ein Thema in Kultur heute hier nach den Nachrichten, dann mit Maya Elmreich am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.